Tee ist ready.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Afternoon Tea Podcast, dem Podcast des Adivasi Tee Projekts.
Stopp! Erstmal eine kurze Info dazu, was und wer hinter diesem Podcast steht. Das Adivasi Tee Projekt ist ein bundesweiter gemeinnütziger Verein. Wir unterstützen die Entwicklungsarbeit der indigenen Bevölkerung Indiens, genannt Adivasi, in den südindischen Nilgiri-Bergen mit Spenden, fairem Handel und Austausch. Mit Begegnungsreisen, Veranstaltungen und Materialien leisten wir Bildungsarbeit in Deutschland für eine gerechte Welt und nachhaltige Entwicklung. In jeder Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, das etwas mit uns und dem Leben der Adivasi in Südindien zu tun hat. Jetzt geht es weiter.
So, in dieser Folge geht es um das Thema Sammeln. Denn Sammeln ist neben Jagen und Fischen eine jahrtausendalte Form der Selbstversorgung und Wirtschaft. Und das weltweit und lebendig. Und nicht nur bei indigenen Völkern, sondern auch bei uns. Und wie lebendig das Sammeln von Nahrungsmitteln in der Natur bei den Adivasi in südindischen Nilgiri-Bergen und in unserem Alltag ist, genau darum geht's in dieser Folge. Zu Beginn natürlich erstmal die Good News. Let's go!
Die südindischen Nilgiri-Berge wurden als erstes von den indigenen Adivasi besiedelt. Aber in der modernen indischen Gesellschaft nutzt ihnen das wenig, denn die Adivasi besaßen nie eine Urkunde über traditionellen Landbesitz. Mithilfe eines Gesetzes kämpfen unsere indischen PartnerInnen dafür, dass Adivasi-Familien und Dörfer Landrechte erhalten. 975 Anträge wurden in den letzten 3 Jahren erarbeitet. Es ist ein langer Kampf. Dass im Walddorf Jambakuli 67 Familien Landurkunden erhielten, war das Ergebnis von 10 Jahren Arbeit. Immer wieder werden Anträge auch abgelehnt. Aber die Adivasi und ihre Komitees für Waldrechte geben nicht auf. Abgelehnte Anträge von 50 Dörfern wurden auf allen Verwaltungsebenen vorgebracht. Mit Unterstützung eines Parlamentsabgeordneten des Bundesstaates konnten sie im Dezember sogar eine Petition einreichen. So besteht die Chance, dass das Waldrechtegesetz für die Nilgiri-Berge verbessert wird. Und das halten wir für wirkliche Good News.
In den südindischen Nilgiri-Bergen gelten die Katunaiken-Adivasi als exzellente Honigsammler. Über Generationen wurden sie Experten darin, den Honig von wilden Bienennestern im Wald zu sammeln. Mit Leitern aus Rinden und Bambus klettern sie Bäume hinauf, die oft über 10 Meter hoch sind. Die diesjährige Honigsaison hat Anfang April begonnen und geht voraussichtlich noch bis Ende Juli. Mehr als eine Tonne Kumbo-Honig haben 80 bis 100 Honigsammler bereits geerntet. Das Adivasi-Netzwerk AMS erwartet wieder eine gute Ernte von Kumbo- und Puto-Honig von bis zu 250 traditionellen Honigsammlern. Denn die Erntemethoden sind nachhaltig. Ein Teil verbleibt immer im Wald für die Bienen und Beeren. Und trotz veränderter Regenfälle scheint das Ökosystem in der Region noch gut intakt zu sein. Und das halten wir für wirkliche Good News.
Wilder Honig aus dem Wald, aber auch Tee, Kaffee oder Pfeffer vom eigenen Stück Land sind eine wichtige Einnahmequelle für 4000 Adivasi-Familien in der Gudalur-Region der südindischen Nilgiri-Berge. Die lokale Organisation Just Change hilft bei der Vermarktung der Adivasi-Produkte als Third Share, dritter Anteil. Ein Drittel für die Natur, ein zweites Drittel für die Adivasi selbst und der dritte Teil für die KäuferInnen, im Einklang mit der Tradition der Adivasi beim Honigsammeln. Diese Art der Vermarktung zeigt an, dass bei diesem Produkt die Rechte der Adivasi und der Natur beachtet werden. Bisher kommt die neue Produktlinie bei den indischen KonsumentInnen sehr gut an. Und das halten wir für wirkliche Good News.
Vielen Dank für diese zahlreichen Beiträge. Und jetzt hören wir mal ein Lied, das heißt Bunny Baba, und Für die regelmäßigen Podcast-HörerInnen sollte das ein bekanntes Lied sein, denn in diesem Lied geht es genau um unser Thema. Hören wir mal rein.
Bani Baba Nanga Kadeg Hoga, Nanga Kadeg Nanga Hoga, Bani Baba Nanga Kadula Kalsugena, Udukoile Nanga Kadeg Hoga.
Also dieses Lied, Bani Baba, ist ein Lied der Katunaiken, einem Volk der Adivasi.
Hi all, this is Arun Kumar from Gudalur. I belong to Katunaiken tribe. I am going to talk a few words about Katunaiken song, Bani Baba Nanga. Bani Baba Nanga Kadugu Hogo, Nanga Kadugu Nanga Hogo. Actually, this song is about when people going inside forest, they sing this song and go. This song is used in when honey collection and for hunting. This song is a popular song in Katunaiken tribe. I learned this song in Vidyodaya school. I love this song very much. Because it's a tribal song.
Also dieses Lied, Bani Baba, ist ein Lied der Katunaiken, einem Volk der Adivasi. Und in diesem Lied wird besungen, dass jemand mit seinem Schwager in den Wald gehen möchte, um entweder zu jagen oder um Honig zu sammeln. Der Hintergrund ist auch, dass der Schwager in der Kultur der Katunaiken eine große Bedeutung hat. Und in den Wald gehen, um Honig zu sammeln oder zu jagen, ist eine sehr, sehr gefährliche Aufgabe und Arbeit für Jäger und Sammler. Und außerdem gehen die Katunaiken mit ihrem Schwager in den Wald, um ganz besonders auf ihren Schwager aufzupassen. Denn niemand möchte, dass die eigene Schwester zur Witwe wird. Ich würde sagen, mit diesem Hintergrundwissen hören wir einfach das ganze Lied nochmal.
Bani Baba Nanga Kadeg Hoga, Nanga Kadeg Nanga Hoga, Bani Baba Nanga Kadula Tudekuni, Hopadne Nodi Nodi Hopale Baba, Bani Baba Nanga Kadeg Hoga, Nanga Kadeg Nanga Hoga, Bani Baba Nanga Kadula Kalsugena. ಹುಡುಕೊಲೆ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ ಹಕ್ಕಿನೆ ಹೊಡೆಕ ಕೂರನ್ ಮಾರ್ನೆ ಹೊಡೆಕ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ನಂಗ ಹೋಗ ಬನಿ ಬವ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ನಂಗ ಹೋಗ ಬನಿ ಬವ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ನಂಗ ಹೋಗ ಕೂರನ್ ಮಾರ್ನೆ ಹೊಡ್ತೊಟ್ಟು ಸಾರು ಮಾಡಿ ತಿಂಬಲೆ ಬನಿ ಬಾವ ನಂಗ ಕಡುಗು ಹೋಗ ಬನಿ ಬವ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ನಂಗ ಹೋಗ ಬನಿ ಬವ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ ನಂಗ ಕಾಡಿಗೆ ನಂಗ ಹೋಗ
ಸೋ. Und damit kommen wir auch schon zum Hauptteil unserer Folge. In dem ersten Teil erwarten euch 5 Beiträge aus Indien. 4 davon sind übersetzt und mit deutscher Synchronisation und einer in Englisch. Und die Leute, die dort sprechen, sind Maren, Supramani, Suresh, Babu und Arun. Und damit viel Spaß beim Hören und wir hören uns in ein paar Minuten wieder.
என் பேர் மாறன். எங்க பாண்டு நாங்க பேஜிக்க மீன் பிரிலேயே தோற்க போப்பியே.
Mein Name ist Maran. Ich bin Peter Kuruma Adivasi. Im Sommer gehe ich zum Fluss, um zu fischen. Dann ist der Wasserstand niedrig. Es gibt eine bestimmte Pflanze. Wenn man die Blätter ins Wasser wirft, kommen die Fische hoch. Dann ist es einfach, die Fische zu fangen. In der Regenzeit gibt es mehr Wasser. Dann können wir auch fischen. Aber in der sonnigen Jahreszeit gehen alle im Dorf gemeinsam fischen. Dann sind viele Leute zusammen und das ist ein richtiger Spaß. So wird jedes Jahr unsere Tradition weitergegeben. Außerdem ist Fischessen gesund. In der Regenzeit sammeln wir Kartoffeln im Wald. Dann ist die Erde weich und die Ernte geht leicht. Deshalb sammeln wir Kartoffeln in der Regenzeit. Auch Kartoffeln sind gesund.
Mein Name ist Subraman. Ich bin aus dem Dorf Kotravayal. Ich bin ein Paniya Adivasi. Während der Regenzeit gehen wir Krabben fangen. Meist mit der ganzen Familie oder den Leuten im Dorf zusammen. Es ist ein sehr schönes Event für uns alle und wir alle sind fröhlich zusammen. Wir machen das nicht für Geld. Unsere Vorfahren haben schon zusammen Krabben gefangen. Es ist mehr eine kulturelle Aktivität für uns. Und Krabbenfleisch ist sehr gesund. Wir sammeln auch wilde Kartoffeln. Das machen wir auch zusammen mit der Familie. All diese Aktivitäten finden in der Regenzeit statt.
மழை காலத்தில் நெண்டு அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த மழை வரும்போதெல்லாம் நெண்டெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கும்
Das ist Suresh. Er lernt in der 10. Klasse. Suresh gehört zu den Paniya Adivasi. Suresh erzählt, wie er Krabben fängt. Suresh sagt, sie fangen Krabben in den Monaten Juni, Juli und August. Dann ist Regenzeit in der Gudalu-Region. Und die Krabben kommen aus ihren Erdlöchern gekrochen. So ist es sehr einfach, sie zu fangen. Die Krabben werden mit der Hand gefangen. Manchmal muss man auch im Boden graben. Manchmal muss man die Krabbe provozieren, damit sie aus ihrem Loch herauskommt. Dafür werden Blätter der Kokospalme benutzt, in die ein kleines Insekt gewickelt wird. Damit wird die Krabbe aufgestöbert. In dem Moment, in dem die Krabbe aus ihrem Loch herauskommt, wird sie mit der Hand gefangen. Suresh erzählt, Krabben findet man überall da, wo es viel Schlamm gibt. Das ist in der Nähe der Felder und in der Nähe von Bächen und kleinen Flüssen. In der Region gibt es zwei verschiedene Krabbenarten. Eine ist schwarz, die andere durchsichtig. Den gefangenen Krabben werden die Beine abgezogen. Dann werden sie als Suppe gekocht und manchmal auch gebraten. Suresh mag die Krabben am liebsten gebraten.
ஸோ நீங்கள் தேன் எப்போ எந்த மாதம் எடுப்பீங்க
மே மாதத்தில் எடுப்போம் தேன்
ஏன் மே மாதம் ஏன் வந்துட்டு மற்ற மாதத்தில் இருக்காது
Das ist Babu. Er wohnt in einem der Dörfer der Katunaiken Adivasi. Er lernt in der 10. Klasse. Babu erzählt, wie er wilden Honig sammelt. Die richtige Zeit für die Honigernte ist Mai. Von Februar bis April legen die Bienen Eier und sammeln Nektar für die Larven. Im Mai ist dann Honig leicht verfügbar. Aber woher wissen Babu und die anderen, wo sie Honigbienen im Wald finden? Babu erzählt, dass die Bienen zu Bächen oder Tümpeln kommen, um Wasser für ihre Larven aufzunehmen. Wenn sie dort Bienen entdecken, versuchen sie, ihnen zu folgen und so das Bienennest zu finden. Um an den Honig zu kommen, erzählt Babu, gehen sie in der Abenddämmerung zum Bienennest. Sie klettern mit Bambusleitern die Bäume hinauf und vertreiben die Bienen mit Rauch. Dafür werden Bündel von feuchten Blättern angezündet und beim Klettern in der Hand getragen. Babu erzählt, dass sie den gesammelten Honig üblicherweise verkaufen. Aber einen Teil verwenden sie auch als Medizin, vor allem für kleine Kinder.
Wie der Honig schmeckt, ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Blüten es in der Nähe gibt. Ob Babu Honig mag? Ja, er mag Honig.
Taste vera vera irukola thenoda taste adu eppadi irukku thenoda taste
adu or poo idagum bodhu
irukuma adu theriyum unakku theriyum endha endha poo la vandirukku
adu enakku theriyadhu
theriyadha
Hi all, my name is Arun Kumar. I belong to Kattunayakan tribe. Usually I go for hunting in my village, hunting and honey collection, and also food gathering like tubers, but I mostly like hunting because that is our culture. I love hunting to eat wild animals. We go for hunting using bow and arrow. Now we are not allowed to go inside forest for hunting because of forest department.
ചെന്നരിയും കന്നിയും ആക്കി തോട്ടിലിയ കൊയ്മെമ്മിനോ പിടിച്ചെടുത്തു വന്ന് കഞ്ച് ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും ചെന്നച്ചി ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും ചാടേലി തുരുമ്പിക്കൈ ചട്ടിയിലിട്ട് കറിയുമാക്കി ചീരമുളകും തൊഴിച്ചു മുട്ട് കുരുമുളകും തൊഴിച്ചു മുട്ടു ചീരാപ്പുക്ക് കുടിച്ചു കൂടാനും ചെന്നച്ചി തീരാതെന്തല പറഞ്ഞു തരാനും ചെന്നരിയും കന്നിയുമാക്കി തോട്ടിലിയ കൊയ്മെമ്മിനു പിടിച്ചെടുത്തു വന്നു കഞ്ച് ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും ചെന്നച്ചി ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും മൂക്കെ മുത്തേ മന്താക്കില്ല കന്നി വെള്ളം കുടിപ്പായില്ല കുമ്പളി ഒൻറ്റു കുത്തി കൊടുക്കണം ചെന്നച്ചി കുമ്പളി ഒൻറ്റു കുത്തി കൊടുക്കണം കരി വെള്ളം കുടിച്ചു കഞ്ചു തിലവേദന തീരാതെന്തല എന്ന കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനും ചെന്നച്ചി എന്ന കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനും ചെന്നരിയും കഞ്ഞിയുമാക്കി തോട്ടിലിയ കൊയ്മെമ്മിനോ പിടിച്ചെടുത്തു വന്നു കഞ്ചു ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും ചെന്നച്ചി ചാടേലി മണ്ണാറിട്ടു തുരുമ്പിക്കയാണും
This song is told by an old tribal woman. It's a recipe to cure cold and headache symptoms. And all the ingredients are taken from the forest. And the recipe includes washed rice, pepper, small chilies. And all these three things are grinded together with a stone and it is given as soup. And she's telling that if you drink this soup, it'll cure your cold and headache. Even this does not cure your symptoms, you can come to me and I'll solve it some other way.
Dann schalten wir auch einfach mal zurück hierher. Und hören uns mal an, was die Leute hier zum Thema Sammeln zu sagen haben.
Hallo, ich bin Maja.
Und ich bin Clara.
Und wir sind 13 Jahre alt und gehen in die 8. Klasse.
Also wir haben uns ein paar Gedanken zum Thema Sammeln gemacht, weil darum ja auch dieser Podcast geht.
Also ich habe zum Beispiel, als ich noch kleiner war, immer so Star Wars Karten gesammelt.
Ich habe immer so Glanzbilder gesammelt und die dann mit meinen Freunden und meiner Schwester getauscht.
Ja, so das habe ich auch gemacht, aber ich habe auch immer diese Fußball-Sammelkarten gesammelt, die man an der Kasse immer bekommen hat während EM oder WM.
In der Grundschule und im Kindergarten haben wir uns auch gegenseitig immer so Freundschaftsarmbändchen gemacht und die dann gesammelt.
Mein Nachbar hat auch alte Briefmarken gesammelt, so solche, die so selten waren, und da hat er auch ein ganzes Buch voll mitgehabt.
So war das nicht gemeint. Jetzt nochmal.
Hallo, ich bin Clara, ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse. Also wir haben auch einen Garten zum Beispiel und da haben wir auch verschiedene Bäume oder Sträucher mit Früchten, wie zum Beispiel einen Apfelbaum oder einen Johannisbeerstrauch. Und da sammeln wir auch die Früchte und essen sie dann oder verarbeiten sie weiter, zum Beispiel in einem Kuchen oder so. Und wir haben auch zum Beispiel einen Haselnussstrauch und da sammeln wir auch halt regelmäßig die Nüsse ein und machen dann irgendwas Leckeres draus. Wir haben aber auch zum Beispiel viele Kräuter im Garten, zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie oder Basilikum. Und die kann man natürlich super fürs Kochen benutzen und muss dann nicht irgendwie gefrorene aus dem Supermarkt kaufen oder so.
Hi, ich bin Pia, ich bin 13 Jahre alt und ich gehe in die 8. Klasse des Heilerling Gymnasiums in Laufen. Meine Tante und mein Onkel haben mit meiner Oma und meinem Opa einen kleinen Acker, den sie als Hobby pflegen. Der ist circa 150 Quadratmeter groß, auf dem verschiedenste Sachen wachsen. Also das ist keine Monokultur, heißt das, glaube ich, sondern das ist ganz viel. Da wächst zum Beispiel Zucchini, Gurke, Karotte, Kartoffeln, Himbeeren, Brombeeren und was man sich alles so vorstellen kann. Meistens sind wir da auch mit meiner Oma und meiner Tante. Wir ernten da meistens das, was schon reif ist, oder sehen auch manchmal aus zusammen. Und es macht einfach sehr viel Spaß, den Nachmittag dann zu verbringen. Und im Anschluss gehen wir meistens dann noch zu meiner Tante und bereiten das, was wir geerntet haben, zu. Wir dürfen dann meistens auch was mitnehmen, weil es einfach unglaublich viel ist, was wir da immer ernten. Und genau.
Hallo, ich bin Katharina, 32 Jahre alt und komme aus dem Saarland. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, ob im Garten oder auf Wiesen, in Wäldern. Und ich sammle da auch ganz gerne, also gelegentlich sammle ich da auch Dinge aus der Natur, um sie immer mit nach Hause zu nehmen, dort zu verarbeiten und zu verwerten, aber eher im kleineren Rahmen, also nicht so, dass ich das jetzt noch verschenke. Und es ist auch wirklich nur gelegentlich zurzeit auch eher selten, dass ich das mache. Und auch einfach aus einer Freude heraus, weil es mir gut tut und ja, mir Freude bringt. Da ist zum einen das, was in unserem Garten wächst. Das sind Holundersträucher beispielsweise, Brombeerhecken, auch Himbeersträucher. Da sammle ich dann die Früchte für Marmelade. Und aus den Holunderblütenständen mache ich beispielsweise Holunderwasser oder ein Holundersirup. Dann wachsen bei uns auch Kräuter wie Spitzwegerich, Brennnessel, Pfefferminze, Zitronenmelisse, und da trockne ich dann auch die Blätter, auch die von den Brombeer- und Himbeersträuchern, die Blätter, und da mache ich mir dann so eine Art Teemischung draus. Ja, das ist ganz lecker. Oder speziell aus Spitzwegerich auch einen Hustensirup, wenn ich den mit Honig aufkoche, oder auch getrocknet als Tee, wenn ich im Wald unterwegs bin. Da sammle ich auch gern Hölzer oder getrocknete Blütenstände vom letzten Jahr und bastel da etwas für Dekorationszwecke oder einfach für die Einrichtung. Habe ich letztens beispielsweise Hölzer im Wald gefunden. Die hatten keine Rinde mehr und die waren unterschiedlich dick und verzweigt, unterschiedliche Größen, und die habe ich dann mitgenommen und da möchte ich dann eine Stehlampe draus basteln. Genau, so, das ist so im Großen und Ganzen, wie ich die Natur für mich nutze.
Das Thema Sammeln in der Natur ist ja zunächst kein Thema, das uns hierzulande betrifft. Wir können alles, was wir brauchen und haben wollen, kaufen. Und doch, glaube ich, steckt so ein Urinstinkt des Sammelns in uns. Ich bin Ursula, 50 Jahre alt, Grundschullehrerin und habe 4 Kinder. Wir sind gerne in der Natur unterwegs. Wir wandern oder fahren mit dem Fahrrad. Und mindestens einmal im Jahr machen wir Urlaub in den Bergen, wo wir unsere, na, ich nenne sie mal, instinktive Sammelleidenschaft voll ausleben können. Fernab von Lärm, Verkehr und Alltagsstress genießen wir die einfachen Dinge, die uns die Natur bietet. Herrlich schmeckt das Wasser, das man aus einer Quelle am Berg trinkt, oder das Pesto, das wir aus wild wachsenden Kräutern zubereiten. Und wenn am Wegrand Himbeeren oder Heidelbeeren wachsen, können wir nicht einfach vorbeigehen, sondern essen sie vom Strauch in den Mund. Die Freude an allem, was die Natur uns bereitstellt, begleitet mich auch durch meinen Alltag. Der Beruf meines Mannes, er ist Pfarrer, bringt es mit sich, dass wir oft umziehen. Auf dem Land gehört zum Pfarrhaus meist auch ein großer Garten. Und so kam es, dass wir an unserem letzten Wohnort ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück zu versorgen hatten. Die Kinder waren klein und gerade in dieser aktiven Lebensphase, in der man sich das Beste für die eigene Familie wünscht, stürzte ich mich in die Gartenarbeit. Wir pflanzten Obstbäume und Beerensträucher, sodass wir im Winter bis zu 10 verschiedene Marmeladensorten hatten. Und auf dem großen Gemüsebeet wuchsen Kartoffeln und Zwiebeln, an dem wir uns noch im Januar dran freuten. Natürlich bedeutet es viel Arbeit und Zeitaufwand. Es braucht auch nette Nachbarn, die während des Urlaubs das Gießen übernehmen. Manche schütteln vielleicht auch den Kopf, warum so viel Arbeit? Man kann doch alles im Laden kaufen. Aber das Säen, Pflanzen und vor allem das Ernten empfand ich schon immer als besonders beglückend. Dann wird auch die kleinste Karotte und der Kohlrabi mit der angefressenen Stelle wertgeschätzt. Bald kamen 4 Hühner dazu. In guten Zeiten legte jedes Huhn täglich ein Ei. Aber auch als sie keine Eier mehr legten, versorgten wir sie, bis sie starben. Nur einmal haben wir einen Hahn geschlachtet. Die Hühner hatten gebrütet und aus den Eiern schlüpften mehrere Hähne, die wir nicht alle verschenken konnten. Die Tante kam und half uns dabei. Und dann gab's ein Festessen. An diesen besonderen Moment erinnere ich mich noch gut. Jeden einzelnen Bissen von diesem Stück Fleisch genoss ich voller Dankbarkeit. An unserem neuen Wohnort ist weniger Platz für Hühner, aber wir haben jetzt Bienen. Und auch das ist wieder ein Gefühl von Reichtum. Es gibt nichts Schöneres, als im Frühjahr unter einem blühenden Kirschbaum in der Nähe des Bienenstandes zu stehen und dem emsigen Gesumme der Bienen zuzuhören. Dann ist wirklich der Frühling da. Wenn die Bienensaison weiter gut läuft, steht im Juni der eigene Honig auf dem Tisch. Wieder ein Moment voller Dankbarkeit für alles, was die Natur uns bereitstellt und schenkt.
Wenn ich mit meinen beiden Kindern draußen unterwegs bin, die sind 1 und 4 Jahre alt, dann kommen wir eigentlich kaum ans Ende der Straße, ohne dass die nicht schon beide Hände voll haben mit gesammelten Schätzen. Und die sammeln eigentlich fast alles, was sie finden und für wertvoll erachten. Das sind oft Steine oder Stöcke oder oft auch Blätter oder natürlich Blumen oder Blüten. Alles, was eigentlich so draußen rum liegt. Wenn ich nicht in Eile bin und es zulassen kann, dass die da einfach draußen rumkrusteln, dann ist es ganz interessant anzusehen, was das für eine intensive Beschäftigung ist. Die Kinder sind dann ganz geduldig und konzentriert und schauen sich das auch alles ganz genau an und untersuchen die Schätze und unterscheiden dann, was müssen sie unbedingt mitnehmen, weil es so toll ist, was ist so ein toller Stein oder was kann man noch vor Ort lassen oder dann vielleicht auch draußen einfach in eine bestimmte Ecke sammeln und dann dort lassen. Und Was dann interessant ist und was nicht, entscheiden die Kinder natürlich selber. Das nützt dann auch nichts, wenn ich sage, oh, guck mal, das sind ja schöne Blumen. Wenn die jetzt gerade die verwelkten Blätter, die in die Ecke geweht worden sind, interessanter finden, dann sind das die interessanteren Schätze, die man dann auch mit nach Hause nehmen möchte. Also die haben dann natürlich ihren ganz eigenen Sinn für Schönheit auch. Und die Kinder füllen dann die Dinge, die sie sammeln, auch mit Fantasie. Und der Stock wird dann im Spiel zu einem Auto oder zum Pferdchen. Und manchmal ist es schwierig, das zuzulassen, dass die Sammlung dann immer behalten wird. Da muss man dann Regeln finden, dass man zum Beispiel vor der Wohnungstür eine Kiste hat, wo dann die wichtigsten, wertvollsten Steine mitgenommen werden kann, dass man dann nachher nicht das ganze Kinderzimmer voll hat mit Sachen von der Straße und aus dem Wald. Aber den Kindern macht das Sammeln einfach richtig, richtig viel Spaß.
Ich bin Frieda. Ich sammle am liebsten den Wald, Eicheln und Kastanien. Sammeln macht so viel Spaß, weil man dabei viel entdeckt und damit kann man auch Waldbingo spielen. Tschüss.
Mein Sammeljahr. Ich sammle das ganze Jahr über Pflanzen, die ich in der Küche verwerten kann. Das geht los mit dem Bärlauch im April, dem es ganz tolle, leckere Rezepte gibt und den man auch haltbar machen kann als Bärlauchbutter für die Grillabende im Sommer. Es geht weiter mit den Walderdbeeren und den Holunderblüten. Später im Jahr im Sommer kommen die wilden Mirabellen, die bei uns wachsen und eine hervorragende Marmelade abgeben. Dann kommen die Brombeeren, dann Holunder im August für den besagten Holundersaft und im Herbst dann die Walnüsse, die auch hier ebenfalls überall wachsen. Ich habe das von meiner Großmutter gelernt, die mir früher beigebracht hat, dass man Holundersaft gegen Halsschmerzen selber machen kann, für den Vorrat, für den Winter. Was ich damals aber auch gelernt habe, ist das Sammeln für das Vergnügen, was anderes ist als Sammeln, wenn man es muss. Denn meine Mutter erinnerte es immer daran, dass sie als Kind nach dem Krieg gehungert hat und mit ihren Geschwistern in den Wald musste, um Bucheckern zu sammeln für eine Ölmühle und das abzugeben. Und sie hat es wirklich gehasst, irgendwas zu sammeln. Also habe ich die Freiheit zu sammeln, weil ich es möchte, weil die Natur es hergibt, weil ich es darf. Aber im Notfall könnte ich ja jederzeit woanders was bekommen.
So, das war es auch schon mit dem Hauptteil. Vielen Dank für die vielen, vielen Beiträge. Ich hätte dazu nur noch einen kleinen Beitrag zum Jagen, denn mein Vater ist Jäger und auch Zimmermann und der baut sich zum Beispiel diese ganzen Hochstände und alles, was man sonst so braucht, selbst. Also auch aus Material, was von der Baustelle übrig bleibt oder was ihm Nachbarn oder wer auch immer zur Verfügung stellen. Und wenn es um die reine Jagd geht, wird auch da alles verwertet. Also wir kennen ja dieses ganz normale Fleisch, was man vielleicht auch im Laden kaufen kann oder vielleicht kennt jemand Jäger oder Jägerin von um die Ecke, wo man das kaufen kann. Und wie auch bei anderen sozusagen FleischproduzentInnen gibt es auch immer Körperteile, die eher nicht gegessen werden und deswegen weggeschmissen werden und dadurch entsteht ja ziemlich viel Abfall, der ja eigentlich keiner isst. Und mein Vater kocht dieses ganze Fleisch, was zum Beispiel der Mensch nicht isst, ein und macht daraus Hundefutter. Also unser Hund oder der Hund meiner Eltern ernährt sich nur von diesem Fleisch. So hat das, also so kritisch ich das mit der Jagd generell sehe, wenigstens ein Kreislauf. Noch einmal zurück zum Sammeln. Dabei sollte man natürlich immer darauf achten, was man alles darf und was nicht.
Was darf man denn eigentlich in Wald und Wiese sammeln bei seinem Spaziergang? Auf allgemein zugänglichen Flächen darf man ein Sträußchen Blumen mitnehmen oder ein kleines Körbchen Pilze oder Früchte pflücken für den Eigenbedarf. Was man nicht darf, ist geschützte Pflanzen entnehmen oder in Naturschutzgebieten etwas pflücken. Auch auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld darf man selbstverständlich nichts abpflücken, denn das gehört dem Landwirt. Heruntergefallene Stöckchen darf man mitnehmen, man darf aber keine Zweige abreißen.
Und natürlich zur eigenen Vorsicht nichts Giftiges.
Aber ihr wisst doch schon, dass manche Pilze giftig sind, oder?
Ich denke, es ist Zeit, mal wieder etwas Musik zu hören. Zum Beispiel das Lied Geh aus, mein Herz, gesungen von Annika mit Klavierbegleitung. Vielen, vielen Dank, Annika. Und weil das so super zum Thema Sammeln passt, haben wir auch viele Beiträge in der Rubrik Good Practice. Los geht's!
Die Zutaten für Holunderblütensaft könnt ihr ganz einfach bei einem Spaziergang sammeln. Holunder wächst bei uns in Deutschland fast überall, besonders an Waldrändern und an Flüssen. Und im Mai und Juni sind die großen weißen Blütendolden unverkennbar. Ihr braucht 12 große Holunderblüten, 5 Liter Wasser, 5 Bio-Zitronen und 500 Gramm Zucker. Die Zitronen werden in dünne Scheiben geschnitten. Die Holunderblüten werden ein bisschen geschüttelt, damit Tiere rauskommen. Das Ganze kommt in einen Topf. Das kochende Wasser wird mit dem Zucker vermischt und dazugegeben. Man lässt es etwa 1 bis 3 Tage stehen, rührt es ab und zu um und siebt es dann durch ein Tuch ab. Anschließend kann man es im Kühlschrank einige Zeit aufbewahren. Und es schmeckt super lecker zusammen mit Sprudel oder auch mal mit einem Glas Sekt.
Das Frühjahr und die frühen Sommermonate eignen sich hervorragend, um Wildkräuter zu sammeln. Aus Löwenzahn, Kresse, Sauerampfer, Bärlauch oder Spitzwegerich lassen sich wunderbare Salate zubereiten. Die jungen Triebe und Blätter sind zart und aromatisch. Auch Rucola-Salat, den viele gern zu Pasta-Gerichten essen, muss man nicht im Supermarkt kaufen. Er wächst fast von selbst da, wo man ihn lässt, und kommt auch nach dem Winter wieder. Bei uns begann es mit einem Blumentopf mit Rucola. Inzwischen hat sich unser Rucola im Hof ausgebreitet, wächst entlang der alten Mauer, am Rand der Wiese und in Blumentöpfen. Vom Frühjahr bis zum Herbst brauchen wir und unsere NachbarInnen für unsere Pasta-Gerichte kein Rucola mehr zu kaufen.
Löwenzahn kennt jeder. Aber wusstest du schon, dass man aus den Löwenzahnblüten Honig machen kann? Genau genommen ist es kein echter Honig, sondern eher eine Art süßer Sirup. Der vegane Löwenzahnhonig schmeckt aber ähnlich wie echter Honig und hat auch eine ähnliche Konsistenz. Und so kannst du Löwenzahnhonig selber herstellen. Sammle an einem trockenen Tag die jungen, saftigen Blüten und achte darauf, dass du an Orten ohne Verkehr sammelst. Gib 200 Gramm Löwenzahnblüten in einen Topf und gieße 1 Liter Wasser darüber. Decke den Topf mit einem Deckel ab und lasse das Gemisch 2 Stunden ziehen. Danach bringst du das Gemisch kurz zum Kochen, lass es dann über Nacht stehen und abkühlen. Am nächsten Tag gießt du die Blüten mit einem Sieb ab. Gib jetzt 1 Kilo Zucker und etwas geriebene Zitronenschale in das Löwenzahnwasser. Bringe die Mischung zum Köcheln. Um zu testen, ob die Mischung die richtige Konsistenz hat, kannst du eine kleine Menge auf einen Teller geben und auskühlen lassen. Wenn die Konsistenz ähnlich der von normalem Honig ist, dann hat der Löwenzahnhonig lang genug geköchelt. Sollte der Löwenzahnhonig noch nicht fest genug sein, dann lass ihn noch ein wenig weiter köcheln. Und fertig ist dein eigener Löwenzahnhonig.
Gestalte deinen Garten oder Balkon insektenfreundlich. Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge sind für rund 80% der Bestäubung von Pflanzen zuständig. Ohne sie gäbe es keinen natürlichen Obst- und Gemüseertrag. Doch die meisten Arten sind bereits vom Aussterben bedroht. Dagegen kannst du etwas tun. Mit der richtigen Pflanzenauswahl kannst du Insekten in deinen Garten und auf deinen Balkon locken. Keine Angst, Wildbienen stechen nicht. Viele insektenfreundliche Pflanzen bieten nicht nur Hummeln und Schmetterlingen Nahrung, sondern sind auch essbar und lecker. Nicht nur bekannte Kräuter, sondern auch Klee, Vogelmiere, Löwenzahn oder Brennnessel. Lass in deinem Garten einfach eine wilde Ecke stehen. Altes Holz und wilde Pflanzen wie Gräser und Brennnesseln sind für viele Insekten überlebenswichtig. Oder du lässt innerhalb des gemähten Rasens ein kleines Stück wachsen und blühen. Solch ein wildes Blumenbeet sieht auch sehr schön aus. Der insektenfreundliche Garten sollte auf jeden Fall auch Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokus oder Narzissen enthalten, denn diese sind für viele frühfliegende Insekten überlebensnotwendig. Insekten lieben die ungefüllten, einfachen Wildformen wie heimische Rosen und Hagebutten. Hochgezüchtete Rosen, die prachtvoll blühen und gefüllte Blüten haben, nützen unseren Insekten oft wenig. Ihre Blüten sind zu eng für die Tiere. Hinzu kommt, dass die Blüten oft keinen Nektar oder Pollen enthalten. Sie bieten den Insekten also keine Nahrung. Pflanze in deinem Blumenbeet oder Balkonkasten also vor allem insektenfreundliche, einheimische Pflanzen.
So, das war's auch schon mit Good Practice. Und das Tolle an dieser Rubrik ist, wie ich finde, dass man diese Sachen direkt selbst umsetzen kann. Man könnte schon morgen damit anfangen. Jetzt kommt noch ein Buchtipp von Monika in der Rubrik Auf dem Weg.
Was macht eigentlich die Landwirtschaft ohne Bienen? Im Jahr 2098 gibt es keine Bienen mehr und Bäume werden von Hand bestäubt von Arbeitern. 3 Erzählstränge aus verschiedenen Zeiten sind in diesem Buch die Geschichte der Bienen von Maja Lunde miteinander verwoben. Im 19. Jahrhundert hat ein Biologe einen neuartigen Bienenstock erfunden. Im Jahr 2007 in den USA kämpft ein Imker gegen das Bienensterben, das seinen Hof bedroht. Wie alles miteinander zusammenhängt, dröselt sich im Laufe der Geschichte auf mit einem spannenden und überraschenden Schluss. Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Maja Lunde, erschienen 2017 im BTB Verlag.
Damit verabschiede ich mich von euch und wir hören uns in der 9. Folge wieder zum Afternoon Tea Podcast, dem Podcast des Adivasi-Tee-Projektes. Bis dahin, bleibt gesund, euer Robert. Tschüss!
Das war der Afternoon Tea Podcast, der Podcast des Adivasi Tee Projekts. Du findest uns im Internet unter adivasi-tee-projekt.org und bei Instagram als Adivasi Tee Projekt. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen, mitgestalten oder die Aktiven des Projekts kennenlernen? Wir freuen uns auf dich.
Wenn du Anmerkungen oder Ideen zu unserem Podcast hast, kannst du eine E-Mail schreiben an podcast@adivasi-t-projekt.org.